Ja, danke schön für alle Predigthilfe, die ihr jetzt gegeben habt, schon durch eure Zeugnisse, denn darum geht es auch in der Predigt. In den freien Feriensonntagen, wo kein besonderer Themenschwerpunkt ist, habe ich mich schlicht an die ökumenische Bibellese gehalten, die ja für die Sonntage Psalm 119 vorgesehen hat. Für die letzten Sonntage im Juli war das jedenfalls immer so. Wenn man sich mit Psalm 119 beschäftigt, dann entdeckt man, dass Gottes Wort nicht nur wegen seines Inhalts wertvoll ist, sondern auch durchaus wegen seiner Form. Ein besonders schönes Beispiel ist eben dieser 119. Psalm, der ja der längste Psalm ist mit 176 Versen und damit auch das längste Kapitel überhaupt in der Bibel. Das kann man sich auch mal merken. Er besteht aus 22 Strophen zu je 8 Versen. 22 mal 8 sind eben 176. Und die hebräische Sprache bringt es mit sich, dass jetzt der Psalmdichter das so gemacht hat, dass er immer für jede Strophe einen Buchstaben aus dem hebräischen Alphabet genommen hat. Wir gucken mal, ob wir ein Foto entdecken. Ja, das passt doch gut. Wenn er da vorne rechts guckt, denn Hebräisch geht von rechts nach links, anders als bei uns. Alles klar, ne? Kann man gut lesen, oder? Dann seht ihr, dass da so Blöcke da sind und unten ist das Lamech, dann kommt das Lamech, das Chet und das J kommt oben drüber. Und immer fangen diese Strophen jeweils in der Zeile mit dem entsprechenden Vers aus dem hebräischen Alphabet, das wir uns jetzt auch mal angucken können, an. Nächstes Bild, ja, ganz gut machen, super groß, toll. Ja, nicht, dass er jetzt nachzählt, es sind, wie gesagt, 22 hebräische Buchstaben, das sind mehr hier drauf, weil das nämlich so ist, lass noch mal, er will nicht, oder was, der Computer. Auf jeden Fall ist es so, dass am Ende eines Wortes der Buchstabe anders geschrieben wird als in der Mitte und am Anfang des Buchstabens. Und deswegen sind es hier mehr Buchstaben, als eigentlich das ganze Alphabet hergibt. Auf jeden Fall hat der Psalm Dichter das so gemacht, dass er Psalm 119 so gemacht hat, eben jede Strophe einen Buchstaben aus dem Alphabet. Und deswegen nennt man diesen Psalm 119 auch das güldene ABC. So hat es Luther jedenfalls übersetzt in seiner Übersetzung. Vielen Dank. Und wir haben heute den aus der 13. Strophe eben jenen bekannten Vers. Das stresst. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und wir haben ja gerade schon davon gehört, wie das jetzt auch im Leben so ist. Ich denke, es ist einer der bekannteren Bibelverse aus dem Alten Testament und einer, den auch viele von uns mit ganz positiver Erfahrung einfach lesen können, weil ihr Leben ja damit in Übereinstimmung steht. Unzählige Menschen, und wir haben vorhin davon gehört, haben Erfahrungen gemacht. Und wenn wir jetzt noch weiter forschen würden heute Morgen, dann würden wir noch mehr Erfahrungen hören voneinander. In Zeiten der Krankheit, in Zeiten der Angst, in Zeiten der Todesnot. Die Bibel wird aufgeschlagen und dann trifft es uns, so wie Heike beim Plakat, ein Wort Gottes. Und man denkt, das ist heute für mich geschrieben, dieses Wort. Gott lässt mich nicht im Stich. Und diese wunderbare Erfahrung dürfen wir immer wieder auch einmal machen. Da stehen Entscheidungen im Leben an und wir wissen nicht so richtig, wie wir uns entscheiden sollen. Und dann erinnern wir uns an Menschen aus der Bibel, wie die in Entscheidungssituationen gehandelt haben, wie die gehadert haben und solche Geschichten. Und dann kommt uns die Idee, ja, so könnte ich es ja vielleicht auch machen. So wie die an Gott festhalten. Oder aber eine ganz andere Erfahrung mit dem Wort Gottes ist auch die, die man jetzt hier im Urlaubszeit natürlich vielfach machen kann. Da steht man auf dem Berggipfel irgendwie, so wie wir jetzt im Fränkischen, Sonnenuntergang, die Sonne sinkt sich langsam über die Landschaft und man hat so einfach den Eindruck, wow, das hast du einfach irgendwie nur gut gemacht, Gott. Und den einen oder anderen drängt es dann auch zum Singen. Auf dem Heimweg haben wir das dann auch gemacht, so vom Gipfel runter. Die Sonne hat ja den Weg noch beschienen, die ist ja nicht gleich sofort dunkel. Das war einfach wunderschön, das zu erleben. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ich denke, wir könnten Psalm 119 Vers für Vers lesen. Wir würden für jeden Vers hier Zeugen finden, hier unter uns, die sagen würden, ja, das stimmt, das kenne ich. Und die das so auch so miterleben. Und ja, so erfahren haben. Auch die Erfahrung, die Psalm 119 auch beschreibt, zum Beispiel, dass der Psalmsänger darüber klagt, dass das Wort Gottes nicht mehr so nachgefragt wird. Das war damals schon so, dass man diese Erfahrung machen konnte. Man hatte überall in allen Schränken und Synagogen hatte man die Bibel, die Tora, aber sie wird nicht nachgefragt und der Psalmsänger leidet darunter. Und so können es auch Christen heute die Erfahrung machen. Die Leute haben zwar das Wort Gottes bei sich, aber sie haben keine Erfahrung mehr damit. So können wir, wie gesagt, Psalm 119 Vers für Vers durchgehen. Immer würden wir erfahren, dass Gottes Wort ein lebensbezogenes, ein lebensbejahendes, ein frohmachendes Buch ist und dass Gott dieses Buch benutzt, um mit uns Menschen, mit dir und mit mir im Gespräch zu bleiben. Ich weiß gar nicht, ob uns das immer so bewusst ist im Gottesdienst. Vieles, was wir tun, hat seine Grundlage einfach im Wort Gottes. Lieder, die wir singen, Gebete, die wir sprechen, Gedanken, die in der Predigt vorkommen. Vieles hat seine Grundlage in der Bibel. Und das ist ja auch unheimlich wichtig, ich glaube auch für uns als Freikirche. Ein grundlegendes Fundament. Wir wollen Gemeinde nach dem Worte Gottes sein. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und dafür gibt es ja viele Beispiele. Es ist schon vorhin angeklungen, natürlich immer die berühmte Taschenlampe. Ich denke, diese Erfahrungen kennen alle früher oder später in ihrem Leben. So eine Taschenlampe, die ist echt hilfreich. Beim Zelten zum Beispiel, nachts, wenn man mal zum Klo muss. Ne? Das ist immer ganz gut, wenn man so ein Lämpchen dabei hat. Oder im Sommer, wenn die Dämmerung im Garten die Schnecken heraustreibt, dann haben wir schon mal mit dieser Taschenlampe auch in Holzhausen damals Jagd gemacht nach den Schnecken, die unseren Salat aufgefressen haben. Oder bei einer schaurig schummrigen Nachtwanderung, da muss man den Kindern immer sagen, Taschenlampe aus, weil die dann gerne da rumfunzen. Ja, so eine Taschenlampe, die ist in schönen und schwierigen Stunden echt ein hilfreiches Utensil und die kann man da auch ganz gut gebrauchen. Und die Bibel vergleicht eben dieses Licht, denn das ist das, was da im Psalm 119 beschrieben ist, das Licht für den nächsten Schritt, so steht da eigentlich wörtlich. Es ist also nicht der große Spot, nicht der große Scheinwerfer, der da beschrieben wird, sondern es ist das Licht für den nächsten Schritt. Wir Menschen müssen uns da, glaube ich, mal manchmal ein bisschen bescheiden. Ne? Wir wollen immer den Spot, wir wollen immer die ganze Landschaft sehen, aber es ist nur das Licht für den nächsten Schritt. Auf jeden Fall so eine Taschenlampe, so ein Licht für den nächsten Schritt, hier auf dem Bild auch gut zu sehen, ne? Das ist ja wirklich auch dann hilfreich und wir sind dankbar. Wir brauchen ja auch nur das Licht für den nächsten Schritt. Aber jeder, der so eine Taschenlampe besitzt, der weiß auch, so ein Ding hat Tücken, ne? In der Regel dann, wenn man es am meisten braucht, ne? Oder? Mit den Kindern war das jedenfalls damals so unsere Erfahrung, halt, wenn die so ihre Taschenlampen hatten, dann, wenn wir sie brauchten, ging nichts, weil der Akku leer war oder keine Batterien mehr funktionierten oder dergleichen mehr. Und dann ging es los. Ne? Habe ich dir doch gesagt, du sollst nach deiner Taschenlampe, ich habe die doch gar nicht liegen lassen. Du spielst immer damit rum, ich sehe das doch. Na, und jetzt ist kein Licht da, kein Wunder. Ich war das gar nicht. Und statt Licht hat man dann Frust und Ärger. Ja, lieber Vater, liebe Kinder, hättet ihr euch früher gekümmert, dann hättet ihr euch den Ärger ersparen können. Weiß doch jeder, dass so eine Batterie, so ein Akku nicht für ewig hält. Man muss sich rechtzeitig drum kümmern, sonst stochert man im Dunkeln herum. Aber noch andere Akku-Erfahrungen kann man so machen. Was war unsere Urlaubs-Akku-Erfahrung? Ladegerät kaputt. Blöd, ne? Wir hatten uns so schön vorgenommen, Fahrradtouren im Maintal zu machen. Und jetzt war dieses Fahrrad da schwer, gewichtig, aber wir kamen nicht so richtig voran, weil eine Ladung war noch drin und dann war es vorbei. Das Fahrrad hat nur noch zum Brötchen holen und zum Klogang gereicht. Ansonsten haben wir das beiseite gelegt. Ja, ist doof, ne? Wenn so ein Akku nicht funktioniert. Da hat man sich drauf verlassen, hat man sich drauf eingestellt und hat auch alles bereit. Der ist voll intakt. Da ist nichts dran an diesem Teil. Aber er ließ sich einfach nicht mehr aufladen. Ich denke, das ist so eine Erfahrung, die viele von uns auch mit der Bibel gemacht haben. Eigentlich ist alles da. Die Hülle zumindest ist komplett da, ist völlig in Ordnung, aber keine Power mehr da. Und das kann unterschiedlichste Gründe haben. Und manch einer ist dann frustriert und wirft dieses Ding, was Bibel auch genannt wird, dann vielleicht frustriert in die Ecke und sagt, da kann ich sowieso nichts mit anfangen. Die Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, die sind schon so alt und so lange her. Ich will einfach nicht. Bringt doch alles nicht. Ihr spinnt doch mit eurer Begeisterung für die Bibel, so wie heute Morgen vielleicht. Ich zumindest kann im Moment diese Erfahrung nicht teilen, sagt der eine oder andere. Aber wie kommt das denn eigentlich? Das ist so die Frage, die Psalm 119 an vielen Ecken und Stellen in diesem Psalm, diesem längsten Psalm stellt. Wie kommt das denn eigentlich, dass das Wort Gottes keine Leuchtkraft, keine Power mehr hat? Denn dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Ich weiß nicht, was deine Erfahrungen so sind. Ich habe jedenfalls in meinem Leben so einige Erfahrungen mal so zusammengestellt, auch für diese Predigt hier heute Morgen. Musst dir das nicht überstülpen lassen, hörst dir einfach an, wenn es bei dir genauso ist, dann überleg, was du tun willst. Auf jeden Fall, ich habe so einige Erfahrungen gemacht. Die einfachste Erfahrung mit so einem Akku, der ist gar nicht aufgeladen worden. Naja, war jetzt kein Kunststück, ne? War ja kaputt, das Ladegerät. Und wir hatten auch kein adäquates. Und man lernt dann dabei, nicht jedes Ladegerät ist wieder für diesen Akku zuständig. War jedenfalls ein schwierig Ding. Naja, wenn der Akku nicht geladen ist, dann muss man sich ja nicht wundern, wenn da keine Kraft, keine Power mehr drin ist. Ich möchte das vergleichen, und auch wenn das Bild vielleicht an manchen Stellen hinkt, will ich nicht los. Jeder weiß ja, wie so ein Akku funktioniert. Und in der Bibel ist das eigentlich ganz genauso. Wenn das Ding nur rumsteht, aber nicht benutzt wird, dann muss ich mich nicht wundern, wenn es seine Wirkkraft nicht entwickeln kann. Wie soll ich es verstehen, wenn ich es nicht lese, wenn ich es nicht brauche? Sicher, auch dann können Bibeltexte uns treffen wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Aber ich denke, jedenfalls in meinem Leben ist das so, das ist ja dann mehr wie Lotto spielen, oder? Wenn ich die Bibel so benutze, dann kann mich das zwar treffen, ich kann einen Sechser machen im Lotto, aber es kann auch sein, dass ich viele Nieten vorher gezogen habe. Gottes Wort wirkt, keine Frage. Aber er hat sein Wort nicht so gemeint, dass es wie eine fromme Tombola funktioniert. Dass ich immer mal nur so ein Zettelchen ziehe. Sondern er möchte, dass wenn dieses Wort zum Leuchten kommen soll, wenn es seine Kraft entwickeln soll, dass ich darin lese und das regelmäßig, damit der Akku regelmäßig geladen ist. Sonst ist es nur noch was fürs Brötchen holen. Mehr nicht mehr. Warum kann der Akku leer sein? Einmal, wenn er gar nicht geladen wird. Ich gehe mal davon aus, dass das hier so keinen betrifft, sondern dass ihr jetzt alle mehr oder weniger Bibelleser seid. Aber vielleicht ist das ja auch eher eingeschlafen. Musst du dich nicht wundern, wenn dann das Wort Gottes nicht so unmittelbar redet. Warum ist der Akku leer? Bei dem Ding habe ich jetzt wieder festgestellt, man muss sich an die Ladevorschriften halten, ne? Also Zeiten, Spannungen und was es da alles so gibt, das muss eingehalten werden. Sonst kann ich den zwar an die Stromleitungen dranhängen, aber er wird trotzdem nicht voll. Ich muss mich an die Ladevorschriften halten. Jeder würde mich für blöd erklären, wenn ich ihm erklären würde, dass so ein Fahrradakku innerhalb von 5 Minuten seine volle Kraft entwickeln würde. Quatsch, sagt mir jeder. Geht doch gar nicht. Aber von Gottes Wort erwarten wir das häufiger mal. Dann wird die Notration zur Normalration erklärt, Losung und Lehrtext gelesen. Im Notfall muss das sicherlich auch mal reichen. Aber wer seine Bibel nur so liest, der verliert die Zusammenhänge und versteht sie nicht mehr. Für den wird die Bibel nur eine Aneinanderreihung einzelner Sprüche. Und dann ist es kein Wunder, dass man nur noch Bahnhof versteht. Und auch kein Wunder, wenn jeder Christ sich so seine eigene Theologie zurechtlegt. Das ist jedenfalls meine Feststellung. Dass wenn man die Texte nur noch so sporadisch liest, nur noch so eklektisch liest, einmal hier, einmal da, dann verliert man den Zusammenhang Und dann verliert man auch die Kraft, die eigentlich da drin steckt. Und man legt sich seine eigene Theologie zurecht. Und dann erkennt man die Bibelstellen, die dann andere vielleicht anführen, gar nicht mehr an. Mit einzelnen Bibelsprüchen kann ich nämlich alles und gar nichts belegen. Da kann ich euch auch zeigen, dass Gott Mondraketen nicht mag oder Tanzen vom Teufel ist. Kein Problem, das kann ich alles hinkriegen. Erst der Zusammenhang der Bibel macht klar, was der Wille Gottes ist. Erst da entwickelt sich die volle Power, die volle Leuchtkraft, die volle Kraft für den Akku. Deshalb Vorsicht bei oberflächlicher Bibelkenntnis. Wer nur seine Lieblingstexte wälzt, der verliert die volle Leuchtkraft. Manchmal muss man sich da regelrecht durchkämpfen. Ich gebe das unumwunden zu. Es gibt Bibeltexte, die sind schwierig. Und mit denen tut man sich schwer. Aber im Laufe meines Lebens ist eine Erfahrung, dass je mehr ich das Ganze im Zusammenhang lese, auch diese schwierigen Texte sich nach und nach erhellen. Nicht alle, aber die allermeisten. Ein weiterer beliebter Akkuladefehler ist, sich nur noch berieseln zu lassen. Ich freue mich, dass ihr in den Gottesdienst gekommen seid und mir zuhört. Aber eigentlich ist das Wort Gottes so auch nicht gemeint. Sich nur noch von dem berieseln zu lassen, was Prediger, Theologen, Pfarrer und Pastoren euch erzählen. Das ist sicherlich alles nicht schlecht, aber wer sich dauerhaft in solch einer Bequemlichkeit befindet, nur die Bibelabschnitte hört, die euch hier vorgelegt werden, der wird ja früher oder später dann auch merken, wie die Leuchtkraft, wie die Power weggeht. Nicht umsonst haben sich doch Täufer und Reformatoren in der Kirchengeschichte dafür eingesetzt, dass die Bibel allen Menschen zugänglich wird. Weiß ich gar nicht, haben wir das Bild auch von mir und dem Martin? Ist das dabei? Guck mal. Ja, genau, den habe ich getroffen. In Coburg. Auf der Feste Coburg. Der Martin Luther hat ein halbes Jahr gelebt, als der Augsburger Reichstag war, in dem die Zerscheidung der Konfessionen beschlossen worden ist. Confessio Augustana, vielleicht schon mal was von gehört. Ein ganz entscheidendes geschichtliches Ereignis gewesen. Dort haben die Evangelischen dafür gekämpft, dass allen Menschen die Bibel zugänglich wird. Natürlich kamen es auch technische Fortschritte, ne? Gutenberg, Buchdruck und dergleichen mehr. Aber vor dem Luther waren ja noch ganz andere da. Die Täuferbewegung zum Beispiel, auch die Mennoniten, ne, gehören ja auch mit dazu, die dafür gekämpft haben, dass die Menschen selber in der Bibel lesen, damit sie eben nicht berieselt werden, damit ihnen nicht vorgelegt wird, wie sie es denn zu verstehen hätten, sondern damit sie es selber begutachten und beurteilen können. Und das schützt dann vor Bevormundung auch. Und das ist ganz wichtig. Das muss man, glaube ich, auch den Theologen immer mal wieder ins Stammbuch schreiben. Ich habe mich mal mit einem Kollegen unterhalten, der war total genervt darüber, dass in seiner Gemeinde jeder seine eigene Bibelauslegung hatte. Das kann ja auch nerven, ne? Wenn hier, sagen wir mal, bei 74 Mitgliedern jeder seine eigene Theologie mitbringt, dann ist das für einen Pastor nicht immer ganz angenehm. Gebe ich ja unumwunden zu. Oh, der hat wieder seine Meinung, der hat seine Marotten und der hat seine Sicht der Dinge. Das kann anstrengend sein. Und ein bisschen stolz ist man ja auch, dass man das studiert hat, ne? Und dann hat er gesagt, ich habe das studiert, ich bin Experte hier, was wollen die denn alle? Und hat sich aufgeregt, der Gute. Ein bisschen verstehen kann ich ihn, aber auf der anderen Seite muss man uns Theologen auch ins Stammbuch schreiben, dass die Bibel nicht dafür gemacht ist, die nur von Experten begutachten zu lassen. Für mich ist der Umgang in Hauskreisen, in Bibelstunden und dergleichen mehr unendlich wichtig, weil ich dann auch eure Sicht der Dinge zur Bibel höre und erlebe. Und ich glaube, das ist auch sowas wie Akku aufladen für mich und für uns alle. Gemeinsam die Bibel lesen, das ist eigentlich das Thema. Gemeinsam darin forschen und ja, versuchen zu ergründen, was Gott darin für uns bereitet. Das lässt die volle Leuchtkraft entstehen. Nicht jeder mit seiner eigenen Theologie, aber gemeinsam. Warum ist der Akku leer oder warum könnte er leer sein? Der Akku ist leer, weil Gottes Wort nur noch theologische Lektüre ist oder als solche gelesen wird. Weises Menschenwort zwar, in dem viel Gutes steht, aber keine Stimme mehr aus der Ewigkeit. Das ist ein Vorwurf, der oft den liberalen Theologen gemacht wird. Da sagen die Frommen dann ganz klar, ihr habt die Bibel zerfleddert, ihr habt die Bibel kaputt gemacht, ihr tut so, als wenn das reines Menschenwort wäre, und dann wird dann geschimpft gegen die liberalen Theologen mit ihrer kritischen Exegese, mit ihrer Geschichtlichkeit und dergleichen mehr. Soll ich mal was sagen? Ich habe das auf der frommen Seite genauso erlebt. Dass die Bibel, weil man so daran gewöhnt ist, weil man die Geschichten so kennt, in ein Raster kommt, dass sie nicht mehr lebendig ist. Dass wir ihr das Leben nehmen. Die liberalen Theologen nehmen ihr das Leben, nehmen ihr die Wirkkraft, indem sie sagen, ist alles Quatsch, ist nicht vom Himmel gefallen, ist alles geworden. Das haben Menschen aufgeschrieben, sind ihre Erfahrungen, ihre Interpretation mit Gott. Ob Maria jemals eine Jungfrauengeburt hatte oder Jesus von den Toten auferstanden, alles Quatsch, kann man alles nicht glauben. Das ist die liberale Anfechtung darin. Die fromme, die christliche Anfechtung auf dieser Seite ist, dass man sagt, kenne ich alles, weiß ich alles, ich schlage das Wort auf und gut ist, ich weiß schon, was am Ende dabei herauskommt. Es bleibt eigentlich immer das kleine Einmaleins, das ihr alle mal gelernt habt, irgendwie im Kindergottesdienst oder im biblischen Unterricht oder wo auch immer, dass man vor dem Bibellesen die Hände faltet und schlicht sagt, lieber Gott, lieber Herr Jesus, ich will jetzt dein Wort lesen und ich möchte, dass es nicht nur Wort bleibt, sondern dass es Wirkkraft für meinen Alltag, für mich entwickelt. Und das mache ich nicht, kann ich nicht dadurch machen, dass ich die Geschichten zerfleddere, und das kann ich nicht machen, indem ich die Geschichten immer nur abhake, weil ich sie eh schon so lange kenne. Sondern das kann einzig und allein dein Heiliger Geist machen. Im alleinen Bibellesen und im gemeinsamen Bibellesen und im Gottesdienst. Ich erwarte von dir, dass du zu mir redest. Das könnte nicht gemein sein. Wer hat das heute Morgen gemacht? Na? Ich erwarte von dir, dass du heute zu mir redest. Ich muss mal eine eigene Nase packen. Ne? Wie oft habe ich schon gepredigt? Ohne zu bitten, ich erwarte von dir, dass du heute redest. Das passiert uns allen, denke ich mal, das ist jetzt nicht irgendwie, aber eigentlich möchte das Gottes Wort. Ich erwarte von dir, dass du heute zu mir redest. Denn das Selbstzeugnis der Bibel ist ganz klar und ganz eindeutig. Es ist Menschenwort, Gottes Wort im Menschenwort. Die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen. Die Bibel ist geworden. Man kann nachlesen, wie sie geworden ist. Man kann das nachzeichnen. Ihre Geschichte, die Kanonsgeschichte und. Das kannst du alles nachweisen und nachlesen. Und dazu ist es gut, dass man mal Theologie studiert hat, das zu wissen. Aber den eigentlichen Zugang zur Heiligen Schrift bildet der Heilige Geist. Und den wollen wir bitten. Den müssen wir bitten. Sonst öffnet sich uns das nicht. Sonst bleibt das einfach nur Text. Sowohl auf der liberalen als auch auf der frommen Seite. Und das ist zu wenig, ne? Wenn du in so einer Notsituation oder in so einer existenziellen Situation bist, von der wir vorhin in den Zeugnissen gehört haben, dann hast du doch den Wunsch und den Willen dazu, dass Gottes Wort zu deinem Herzen und in dein Leben hineinredet. Und das kannst du nur erbitten. Machen kann man das nicht. Aber wir dürfen uns auf das Selbstzeugnis der Bibel verlassen. Sie sagt, ich will das tun. Gott will das durch mich tun. Ich weiß nicht, welchen Gefährdungen du im Umgang mit dem Worte Gottes anheimgefallen bist oder anheimfällst. Ich will das hier auch gar nicht so überziehen, das Negative. Ich möchte nur noch mal positiv einladen dazu. Ich glaube, dass Martin Luther recht hat, wenn er auch geschrieben hat, so ist es um die Heilige Schrift bestellt, wenn man meinet, man habe ausgelernt, so muss man von vorne anfangen. Theologenspruch, oder? Wenn du meinst, du hättest ausstudiert, dann musst du von vorne anfangen. Das andere, die Heilige Schrift ist wie ein Kräutlein. Je mehr du es reibst, desto mehr duftet es. Luther würde sicher auch zustimmen, wenn man sagt, was wir brauchen, ist ein lebendiger Umgang mit der ganzen Bibel, also mit dem ganzen Text. Wir brauchen eine Bibelbewegung nicht nur in kirchlichen Räumen, sonntags morgens und in den Hauskreisen, sondern vor allem auch zu Hause. Das hat mir nochmal jetzt in der Theologischen Woche dieses Jahr der Professor aus Wiedenest auch so bestätigt, der festgestellt hat, dass seine Studenten in Wiedenest fleißig studieren und sonntags morgens zu Hause bleiben. Eigentlich ist es ihnen empfohlen, in die Gemeinden in der Umgebung zu gehen. Sie gehen aber nicht, weil sie gerne lieber mit den anderen brunchen. Weil sie lieber Lobpreis zu Hause machen oder dergleichen mehr, weil die Gemeinden in der Umgebung so langweilig sind und weil es alles so wenig interessant ist. Was für ein Fehler, oder? Wie soll das denn zusammenkommen? Gottes Wort, das Studierte und das Lebendige, das im Leben Existenz ist. Ich nur das mache, was mir gefällt. Interessant fand ich das, diese Bemerkung von diesem Wiedenester Professor. Die Heilige Schrift, wir kommen nie an ihr Ende und wir brauchen eine Bibelbewegung nicht nur in kirchlichen Räumen, sondern auch zu Hause. Und wo das geschieht, wird sicher diese positiven Erfahrungen, von denen wir heute schon gehört haben, werden wir die teilen und bestätigen können. Gottes Wort lässt sich nicht lumpen, sondern es tut, was es verspricht. Und so können wir zum Beispiel bei Josua nachlesen. Und lass dieses Buch, das Buch des Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinem Weg gelingen und du wirst es recht ausrichten, Josua 1,8. Und nicht nur Josua, Paulus schreibt an Timotheus, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott, Gottes Heiligen Geist eingegeben. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, unsere Schuld einzusehen und uns von Grund auf zu ändern und so zu leben, dass wir vor Gott bestehen können. 2. Timotheus 3,16. Die Bibel gibt Zeugnis von sich selbst. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Eine Erfahrung, die ich dir jeden Tag aufs Neue wünsche. Zu Hause mit deinem Losungsheft vielleicht und deiner Bibel lese, für dich ganz privat, als Ehepaare vielleicht, als Familien, in der Familienandacht, in den Hauskreisen, sonntags morgens hier. Lass dir dieses Geschenk doch machen. Verzichte nicht darauf. Zerfleddere es nicht, sondern nimm und lies. Erwarte, dass Gott zu dir spricht.